Ja, die Weihnachten steht vor der Tür und wir haben nochmal ein kleines Geschenk für euch. Nochmal eine wunderbare Folge. Dümmer, freust du dich auf die Weihnachten?
Ja, grüezi gutzi. Ich glaube, wir spielen heute ein bisschen Christkindli, oder? Und bringen ein kleines Geschenk mit dieser Folge unseren Hörerinnen und Hörern unter den Weihnachtsbaum.
Ja, vor allem geht es ja um den besten Club in der Schweiz. Von dort her ist ja das sehr gut.
Das geht schon gut da.
Ja, ja. Wir reden ein bisschen über Blau-Weiß, aber ich glaube, zuerst immer noch ganz kurz so ein bisschen News von der Woche verarbeiten. Giorgio Contini, neuer Trainer bei IB. Gut oder schlecht?
Boah, schwierig zu sagen. Wirklich schwierig zu sagen. Ich habe zum ersten Mal auf meinem Twitter-Account gar nichts dazu rausgehauen, weil, ja, ich...
Wirst erwachsen, du hast auch nicht mehr so viel Twitter.
Ja, ich werde erwachsen. Gut, ich brauche jetzt auch Blue Sky, folgen wir. Nein, aber... aber auf jeden Fall... Ich habe wirklich noch nichts dazu rausgelassen, weil ich wollte einfach zuerst abwarten. Es ist so schwierig beim Contini, weil er wirklich zwei enorm schwierige Jobs in den Vereinen zuletzt gehabt hat, also bei Lausanne Sport und bei GC. Wo ich finde, dass er unter komplizierten Umständen einen guten Job gemacht hat, aber jetzt auch nicht so, dass du sagen, dass total überragende Resultate können erzielen. Das ist ihm nicht gelungen.
Ja. Er hat einen guten Job gemacht bei diesen zwei Clips. Also,
ja, eben, er hat schon einen guten Job gemacht.
Hast aber nicht mehr können machen.
Aber ja, er hat nie können um einen Titel mitspielen oder ja, so. Ja. Weißt du, was ich meine? So.
Also wenn du dich da nicht so positionierst, ich positioniere mich und sage, es ist das Beste, was IB können passieren können. Es ist genau der richtige Trainer am richtigen Ort. Er mit Was? Wieso lachst
du? Ja, nein,
ja, du tust das auch nur drucksen, weißt du?
Vor dem Rahmen über die Geschichte. Ja, darum, es ist eine komplizierte Saison für IB. Der Druck ist enorm gross und das wird auch für den Giorgio Contini, den ich wirklich für einen sehr guten Trainer halte, es wird eine riesen schwierige Aufgabe für ihn sein.
Ich glaube, grundsätzlich ist IB sicher eine schwierige Aufgabe im Moment, aber ich traue es dem Giorgio Contini zu, weil ich glaube, das ist dann auch das Gefährliche für die Schweizer Nazi. Also ich glaube, dass sehr ein grosser Teil am Erfolg von der Nazi an der EM Giorgio Contini zu verdanken war, weil er schafft es, dass die Spieler er hat das Ding, dass er die Spieler zu einer Gemeinschaft kann formen kann. Und das ist das, was IB momentan als grosses Problem hat. Klar, das sagt man an Patrick Kramer auch, dass er das kann. Ich glaube aber, dass bei IB es ist auch ein schwieriger Job dort. Ich habe das Gefühl, vielleicht hat es Patrick Kramer auch an der Sprachkenntnis gefällt, weil ich glaube, es ist sehr frankophones Gebilde bei IB. Das hat der Giorgio Contini sicher dabei. Ja, also wenn es er nicht kann, ich wüsste jetzt nicht, welchen Trainer, wo man von der Schweiz her zumindest kennt. Natürlich, vielleicht würde es Jürgen Klopp oder Pep Guardiola anbringen, aber ob jetzt irgendein anderer Trainer, ich wüsste wirklich nicht, wer die beste Wahl können sein aus IB-Sicht. Und ich finde es cool, dass man den Weg geht mit ihm. Und ich glaube, für die Schweizer Nazi wird das noch vielleicht zu einem Problem werden.
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Ich wäre jetzt... Ja, ich glaube, ist immer so ein bisschen... Kann man sich überhaupt in die Lage einversetzen? Aber ich habe schon das Gefühl, am Contini seiner Stelle wäre ich jetzt eher noch ein Moment bei der Nazi geblieben. Ich habe das irgendwie auch so bei seiner Vertragsverlängerung im letzten Sommer mit dem Muri zusammen so deutet, dass er schon noch eigentlich Bock hat, zum längerfristig an diesem Projekt weiterzuarbeiten, wo ja an der EM sehr vielversprechend gewirkt hat zumindest. Ja, dass er jetzt so reingeht, klar, eben, momentan muss man so sagen, schon immer noch eigentlich, auch wenn es tabellarisch aktuell anders aussieht, aber schon immer noch irgendwo durch das Nummer 1 von der Schweiz. Darum, ja, vielleicht auch eine einmalige Chance, wo man muss nutzen. Ich finde es trotzdem so, es sind zu viele Fragezeichen dahinter. Also,
ich bleibe positiv. Und ich glaube, also der Giorgio Contini hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er am liebsten Cheftrainer wäre. Ich kann mir persönlich vorstellen, ohne ich jetzt da irgendwo rein zu sehen, aber sonst laden wir doch einfach den Giorgio wieder mal ein, schon mal da im Podcast gesehen, ich glaube etwa vor 4 Jahren oder so.
Damals noch bei Lausanne.
Es ist sehr lang her und das wäre darum vielleicht wieder mal eine Gelegenheit, ihn wieder mal einzuladen jetzt, als IB-Trainer. Und ich kann mir aber vorstellen, dass er vielleicht sogar, ich meine, er ist zu einer Zeit gekommen, wo es der Nazi gar nicht gelaufen ist, vielleicht hat er darauf spekuliert, dass irgendwann dann er könnte Nazi-Trainer werden, quasi nachrutschen, wenn es dann mit dem Muri nicht gegangen wäre oder so. Wäre ihm vielleicht eine Möglichkeit gewesen, also er hat natürlich sehr einen guten Job dann auch als Assistent verrichtet. Das glaube ich schon, dass es dann auch gut funktioniert hat zusammen. Aber ich glaube, er ist vom Typ her glaub, schon so, dass er auch gerne einfach Chef will sein, also Cheftrainer will sein. Übrigens sehr spannend, der Benny Huckel hat gerade den Patrick Kramer ins Spiel gebracht als Nachfolger von Contini. Und es liegt tatsächlich recht auf der Hand, weil er genau ein anderes Profil mitbringt. Cheftrainer war, aber auch schon Assistenztrainer war. Er ist ja unter dem Markus Babbel und Thorsten Finkrecht. Ich bin mir gar nicht sicher, wo noch, aber ich glaube, Thorsten Wink war auch Assistenztrainer. Jetzt mehrere Stationen als Cheftrainer gemacht. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, dass er dann plötzlich dort rein nachrutscht.
Ja, und was hat er? Hat er ja die U21 gehabt vorher? Auch schon.
Genau.
Ja.
Ist auch schon also, U21-Nazi-Trainer.
Kennt das Verbandswesen in dem.
Genau, ja. Ja, hat das natürlich dann auch schon mit dem Murat Yakin zusammengearbeitet.
Sind ja. Wir mal gespannt. Auf jeden Fall, George, wenn du das hörst, alles Gute, viel Erfolg. Schauen wir mal, die ersten paar Wochen im neuen Jahr werden dann ziemlich schnell zeigen, ob er es irgendwie herbringt oder die Mannschaft irgendwie auch kann, mental wieder auf die Tigerstrasse bringen.
Ja, guter Start von meiner Seite und ich glaube an dich. Im Gegensatz zum Dömer.
Nein, jetzt hör auf! Ich war nur nicht so beim Rahmen. Sind wir ja so.
Sind wir auch positiv gewesen, stimmt. Ja.
Nein, eigentlich nicht, oder? Eigentlich zuerst.
Wir haben zuerst gesagt, es gibt keinen Rahmen-Bowl.
Ja.
Und nachher sind wir positiv geworden und das hat. Ja.
Nachher ist es der gleiche Tose.
Ja, aber. Ich glaube auch, dass IB wirklich momentan eine schwierige Mannschaft hat. Das zu einer Gruppe zu führen, ist momentan wirklich ein grosses Problem. Und ich bin gespannt, wie es am Giorgio wird gelingen.
Yes.
Willst du sonst noch etwas loswerden zu der Vorrunde? Oder?
Ja, du. Also Überraschungen gibt es ja insofern eigentlich nicht. Lugano ist ja Erster, wie wir es eigentlich prognostiziert haben.
Einfach nicht mit so vielen Punkten Vorsprung, wie es eigentlich richtig wäre.
Ja,
also sorry,
so.
Du verlierst noch gegen Lausanne. Lausanne plötzlich das Überraschungsteam, das finde ich schon. Mal, das überrascht mich, dass Lausanne so gut ist.
Ja.
Aber der Ludo macht eine gute Arbeit dort und hat letzte Saison eigentlich schon besser geshootet, als tabellarisch dann ausgesehen hat. Und ja, jetzt sind sie gerade im Flow.
Ja, Lausanne ist tatsächlich eine grosse Überraschung, wie auch der FC Luzern, wo wir nachher noch ein bisschen werden vertiefen werden in der heutigen Folge. Ich meine, sind ja dann doch nur zwei Punkte hinter Lugano. Ich muss ehrlich sagen, jetzt auch so ein bisschen, wenn wir schon ein bisschen auf die Rückrunde spienzelt Lugano, jetzt gerade mit der Doppelbelastung und auch mit der Aussicht, dass sie sich wahrscheinlich werden verkaufen, also nachher qualifizieren in der Conference League.
Also sie sind glaube ich schon sicher, dass überwintern, das ist glaube ich nur noch die Frage, ob sie in der Top 8 sind oder nicht.
Ja,
genau. Abend. Also jetzt, wir nehmen da auf quasi am Nachmittag, bevor es dann am Abend tatsächlich darum geht.
Ich glaube einfach, die wären ganz anders unterwegs, jetzt nochmal punktemässig, wenn sie jetzt die Belastungen, also es ist eine Dreifachbelastung mit dem Köpner, die dabei sind. Ich glaube, die müssen einfach Punkte abgeben momentan und bringen noch nicht ganz so die heftige Konstanz an, weil natürlich Conference League auch sehr viel Kräfte raubt. Ja, vielleicht auch Glück für Kandidaten hinten dran, damit das Meisterrennen im Frühling nochmal richtig spannend wird. Ich glaube jetzt bei Luzern und Lausanne nicht wirklich daran, dass die genug Power haben, um am Schluss ganz oben dabei zu sein. Ich glaube, man muss sicher weiterhin Basel im Auge behalten. Auch wenn natürlich die Niederlage jetzt zuletzt gegen GC auch wieder Fragezeichen aufwirft. Aber ja, ich sehe potenziell ein Zweikampf zwischen Servet und Lugano. Servet, weil einfach weniger Belastung rum ist wie bei anderen. Und die sind dann, also oder weniger Belastung wie bei Lugano.
Ja, wobei ich glaube, bei Lugano, ich glaube nicht, dass das so einen grossen Einfluss spielt. Ich glaube, sie haben ja jetzt, vor allem jetzt im Herbst, eine intensive Doppelbelastung gehabt. Natürlich hofft man, dass sie noch ein bisschen weiterkommen, aber grundsätzlich ist die Zeit von den ganz vielen Spielen wahrscheinlich tendenziell eher durch. Vielleicht entstehen es eine oder zwei Runden. Einfach mal ein bisschen pessimistisch denkt, aber das sind zwei oder vier Matches mehr. Mhm. Und das ist nicht so krass aufs ganze halbe Jahr gerechnet. Aber ich glaube, die Liga ist sehr nah zusammen. Es ist echt ziemlich alles möglich. Übrigens, was wir noch nicht thematisiert haben, wenn man schon in der Aktualität drin ist, Iverdo und Winterthur sind beide momentan auf Trainersuche. beide den Trainer entlassen am Dienstag. Ja, Dienstag sind beide Trainer entlassen worden. Ja.
Spannend. Und ich weiss immer noch nicht, wie man am Zaric seinen Vornamen richtig ausspricht.
Ja, das musst du jetzt, glaube ich, auch nicht mehr lernen. Nein, vielleicht
ich glaub, die kurze Saison war Ogi gewesen, aber.
Genau. Ja. Ogien, sagt man, glaube ich.
Was ich noch wollte sagen, ich schreibe im Fall IBA auch einfach noch nicht ab. Es sind 8 Punkte. 8 Punkte ist machbar.
Nein, ich bin mit dem Giorgio jetzt definitiv wieder ein Meisterkandidat.
Oh shit, der gute Nütz wieder aus dem Meister.
Ja, ein Meisterkandidat, das, bis Platz 9 oder bis, ja. Also alle außer Iverdo, GC und Winterthur, die können einfach Schweizer Meister werden. Das ist in dieser Liga so.
Die einzige, die ich enttäuscht habe, sind Gallen. Dort hast du einfach gemerkt, Conference League hat die kaputt gemacht in der Hierrunde.
Darum, ich glaube, das Entscheidende ist dann, wie sie dann im Frühling performen in der Liga, wenn die Doppelbelastung weg ist. Jetzt heute Abend dann noch der Knallerspiel gegen Heidenheim, bevor es dann auch für die Winterpause geht. Und
ganz ehrlich, bei St. Gallen habe ich das Gefühl gehabt, dass der Abgang von Isaac Schmidt hat auch noch etwas bewirkt. Ich habe das Gefühl, der war so gut drauf, gewesen, bevor er ja nachher gewechselt hat. Er ist ja zu Leeds gegangen während der laufenden Saison. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das hat auch noch mal irgendwelche Spuren hinterlassen.
Bei das ist möglich.
Power,
so. Aber ich glaube, im Endeffekt ist es wirklich Doppelbelastung, was sich St. Gallen überhaupt nicht gewöhnt ist. Und es sind auch immer Highlight-Spiele für St. Gallen. Und ich glaube, Lugano ist das inzwischen schon gewöhnt, zumal es dann vielleicht auch jetzt, sage ich, im Umfeld ein bisschen eine andere Euphorie auslöst im Tessin, als es St. Gallen ist. Aber hey, bevor wir jetzt uns wieder voll verquatschen, oder? Wir haben jetzt eigentlich die Idee, dass wir so ein bisschen mehr auf ein Thema fokussieren. Und ja, ich weiss nicht, wir können auch dort sportlich starten. Hast du schon mal ein 4-3 oder hast du schon mal ein Match gesehen, live im Stadion, wo es in der 90. Minute das Team mit einem Goal in Rückstand ist und nach 93 Minuten hat das Team gewonnen?
Boah. Ich wüsste also nicht, wenn ich das gesehen habe. Also ja, erst glaube ich kürzlich in der Fernsehzusammenfassung auf der Schützenwiese. Ich nehme an, du wolltest auf das anspielen.
Ja, natürlich. Also ich meine, ich war im Spiel auf der Schützenwiese, Winterthur gegen Luzern. Es ist 3-2 gestanden für Winterthur in der 90. Minute. In der 92. Minute schießt Ottiger das 3-3 und in der 93. Minute schießt, also man kann nicht sagen, der Gürbic schießt das Goal, eigentlich schießt der Rudani, er schießt einfach den Gürbic runter und darum landet der Ball irgendwie im Goal. Also vielleicht war Rudani sein Schuss schon direkt rein, wer weiss. Ja, und so hat man das Spiel tatsächlich noch gedreht. Und das ist, also ist schon eine Wende, die ich so, glaube ich, in einem Stadion live glaub, noch nie erlebt habe. Also so kurzer Zeit vor allem auch. Also das ist wirklich sehr, sehr krass.
Ich habe es mal im Amateurfußball ähnlich erlebt, lustigerweise, wo eine Mannschaft in der 89. oder so noch im Rückstand gelegen ist und nachher 2 Goal geschossen hat und dank diesen 2 Goal nachher noch Meister geworden ist. Das war auch eine ganz wilde Geschichte, aber ist halt nicht ganz die gleiche Bühne.
Von dem aber sehr geil natürlich.
Auch eine geile Geschichte, also definitiv. Es war vor 2 Jahren im Meisterrennen von der Aargauer Zweitliga. Aber ich glaube, im Stadion gibt es eh nochmal mit, wenn du dann irgendwie ein paar tausend Fans hast, so, das ist natürlich emotional etwas vom Geilsten, was du kannst erleben als Spieler.
Also die haben auch gefeiert, wie blöd. Also krass. Also wirklich krass, was dort abgegangen ist. Auch krass, wie viel Feuerwerk da die Luzerner mitgebracht haben. Also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ein bisschen am Fernsehen. Keine Ahnung.
Sie haben Silvester vorgeholt.
Oder? Ja, also was dort aufgeladen worden ist, also, das war wirklich sehr, sehr viel gewesen. Und dann eben auch schon nach dem 3-3, ist eigentlich mega viel Feuerwerk oder irgendwie Pyro, keine Ahnung. Und dort eben Angriff, eigentlich in diesem Rauch hin, schießt Luzern noch das 4-3 auch noch gerade oben drauf. Und, also schon
ein... Das ist crazy, oder? Dann rennst du als Mannschaft eigentlich die zweite Halbzeit, rennst die ganze Zeit an und bleibst irgendwie an dem Abwehr Mauerwerk von Winterthur hängen. Ja, und irgendwie kurz vor Schluss geht er dann halt doch hier und plötzlich ja, ist der Gegner durcheinander. Und das ist einfach Fußballpsychologie auch, oder? Also, wie es dann so kann plötzlich kippen.
Es war aber auch auf der Tribüne so. Also, nach dem 3-3 haben eigentlich, also ich habe von, also gerade neben mir einen Journalistenkollegen und gesagt, hey, Luzern ist noch das 4-3. Das hast du irgendwie gespürt. Die sind einfach, sind rum gewesen. Und, auf der Tribüne im Stand, ich weiss gar nicht, im Stand von 3-3 oder 4-3, habe ich den Stefan Wolf können beobachten in seinem allerletzten, Spiel als Präsident vom FC Luzern. Und das ist auch ein bisschen die Personalien, wo wir heute sicher auch noch ein bisschen darüber werden diskutieren. Und er war völlig durchnässt gewesen, weil er hat sein letztes Spiel mit seinem FC Luzern den Extrazug genommen, ist mit dem Extrazug gekommen und ist die erste Halbzeit offenbar im Gästensektor gewesen, wo es halt einfach gerade aber geregnet hat, weil es nicht gedeckt ist in Winterthur. Und der zweite Hälfte war er auf der Haupttribüne gewesen und ist dort gestanden und hat gejubelt. Und ich glaube, für ihn wahrscheinlich auch nochmal einen ganz emotionalen Moment, um dann das Amt dann mit so einem emotionalen Sieg abschliessen.
Ja, ich habe gedacht, es war ein armes Sieg gewesen, oder? Bis im letzten Heimspiel in seiner Funktion gibt es noch eine 1-4 Klatsche gegen Lugano. So willst du natürlich eigentlich auch nicht von zu Hause verabschieden im eigenen Stadion. Also von dem her, sei ihm es doch gegönnt, dass es dann am Schluss mit einem 4-3-Sieg geendet hat.
Ja, ich habe es ein bisschen angetönt. Ich glaube, heute, wenn wir unter anderem um den Abgang von Stefan Wolf reden, aber nicht nur, sondern es geht eigentlich grundsätzlich um den ganzen Aktionärstreit, der in Luzern ist.
Liebe.
Ich glaube, es ist ein Thema, wo liebst Aktionärstreit?
Ja, ich liebe einfach Troubles innerhalb von Vereinen. Ich weiss auch nicht, es ist spannend, sagen wir es so. Also natürlich, als Luzerner würde es mich natürlich anschiessen, aber ja, ich höre die objektive Brille an und darum schauen wir genauer an heute, oder?
Hey, ich würde sagen, ja. Wo willst du anfangen?
Boah. Also grundsätzlich ist es so, ich glaube, wenn wir die ganze Geschichte jetzt da nochmal ansprechen wollen, müssen wir ja irgendwie schauen, wo hat das überhaupt gestartet. Und das ist ja 2022, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist ja das losgetreten worden. Und zwar, ich glaube, es ist so leicht und knistern gewesen zwischen dem vermeintlichen Mehrheitsaktionär Bernhard Alpsteg und dem Verwaltungsrat vom FC Luzern. Und dann kommt das Interview.
Mit der Führung nicht zufrieden. Die müssen zuerst Demut lernen und Zufriedenheit und lernen schaffen. Und mit allen anderen bin ich sehr zufrieden. Das klappt, das sind tüchtige Leute, auch tüchtige Fans. Ist alles in der Ordnung sonst.
Aber der Stefan Wolf ist doch eine Ikone von diesem Clubbau. Es wäre doch schon brutal, wenn wir ihn verlieren.
Das finden Sie, dass es eine Ikone ist. Oder ich finde das nicht. Ich bin der Meinung, die Führung macht Fehler.
Welche?
Ja, eben, dass sie falsch führt und dass sie zu wenig ihre Leute beobachten oder achten.
Also wechseln Sie die beiden aus?
Das wird Zukunft weisen.
Bleibt der Remo Meier im Amt als Sportchef?
Das wird auch Zukunft weisen. Wir müssen noch zu Boden reden.
Jetzt, Sie haben einen Spielerberater vom Yashari Stadionverbot gegeben. Warum?
Ja, weil er Unruhe gestiftet hat im Stadion. Und das ist das, was wir nicht brauchen können.
Was hat er gemacht?
Ja, falsche Diskussionen angezettelt und Äußerungen gemacht.
Kann die aktuelle Führung verstehen, dass Sie im Stadionverbot gegeben haben?
Ich kenne die Meinung von der Führung im Augenblick nicht.
Aber Sie sind ein Mehrheitsaktionär am Schluss.
Ja, der Mehrheitsaktionär befiehlt und das wird er ja tun.
Ja, der Mehrheitsaktionär befiehlt, zumindest sagt er das. Das war ein Ausschnitt oder ein Teil von dem Video-Interview, das Andreas Bühni dazu mal gemacht hat, als Blick Sportchef. Und der Alpsteg hat dort quasi etwas losgetreten, und zwar eine grosse Diskussion, weil er einfach von sich aus gesagt hat, hey, ich will die Führung auswechseln. Ja, und dann ist es losgegangen mit dem grossen Aktionärstreit zu Luzern. Wobei, man muss eigentlich noch ein bisschen mehr ausholen, geschichtlich. Und zwar sind wir jetzt da zwar im Jahr 2022, dort ist Bernhard Alpsteg laut seiner Aussage der Mehrheitsaktionär. Das war ja tatsächlich die Aussage von der FC Luzern AG bis zu diesem Zeitpunkt. Da kommen wir dann auch noch ein bisschen drauf zurück, wo jetzt der Stand genau ist. Aber eigentlich hat es schon länger einen Aktionärstreit gegeben. Und zwar hat der gedauert bis im Mai 2019. Und dann hat der Bernhard Alpsteg offiziell die 52% bekommen. Wie ist das gelaufen? Es war so, dass der Walter Stierli an und dazumal, ehemaliger FC Luzern-Präsident, ich weiss nicht, ob sich der eine oder andere mal erinnert, es war der Präsident, der damals in der Barrage mit einem Bier in der Hand vor der FCL-Kurve gestanden ist, auf dem Rasen vor der Kurve und geschaut hat, dass nicht nochmal ein Böller geschossen wird, dass nicht vielleicht das Spiel abgebrochen wird. Also, das war eine Aktion, die zumindest die Fans, glaube ich, gefeiert haben. Das war recht beliebt gewesen. Ist heute nicht mehr gleich. Ich glaube, Luzern war auch schon beliebter gewesen im Moment. Und das hat mit dem zu tun, dass er 25% vom Aktienanteil von der FC Luzern AG gehabt, oder von der FCL Holding AG, wie sie genau genug heisst. Und die 25%, die sind lang verwaist gewesen, oder wie gesagt, ja, die sind zum Kauf rum. Wo tatsächlich ein Käufer da gestanden ist, das ist, glaube ich, ein Nidwaldner-Unternehmen gewesen, wenn man recht ist, der wollte mindestens 10% kaufen. Hat es geheissen, ja, nein, die hat der Bernhard Alpsteg, der hat selber gesagt, er hat ja 52% Aktienanteil. Und dann ist es eigentlich losgegangen mit den ganzen Diskussionen, wie viel Anteil er jetzt wirklich hat. Schlussendlich hat man sich dann geeinigt, in dem, dass er der Bernhard Alpsteg den Namensrechtsvertrag verlängert hat und steht dann durch das länger Swissport Arena heisst und dann offiziell hat er dann die 52% bekommen. Ich muss mich noch gut daran erinnern, weil ich bin dort an dieser Medienkonferenz war, weil das so erzählt worden ist. Und ich habe dort, glaube ich, sogar schon mal eine kritische Nachfrage gestellt, so, hey, wie schlau ist es, dass einer Mehrheitsaktionär ist? Und wie schlau das ist, haben wir dann eben 3 Jahre später gesehen, wenn er dann plötzlich gefunden hat, er wechselt jetzt den Sportchef und den Präsidenten aus. Aber bevor ich jetzt so einen grossen Monolog ansetze, das habe ich schon gemacht, aber ich weiss nicht, wie willst du noch ein bisschen einhaken?
Ja, also, wenn mich fragst, ich sehe, müsste eigentlich bei jedem Verein müsste so in den Statuten stehen oder bei der Vereins AG, dass man einfach nicht mehr als 30% besitzen darf. In Aarau ist es auch so geregelt. Da kann man dieser Problematik ein bisschen aus dem Weg gehen. Ja, Luzern hat das offensichtlich nicht den Weg so wählen, was ich für einen grossen Fehler halte. Aber etwas muss man erklären. Ich glaube, da kommen auch viele gar nicht so draus. Bernhard Alpsteg hätte das zweite Aktienpaket von 26% in dem Fall bekommen.
25%. 27 hat er schon gehabt, also 25 hat er...
25 hat er dann bekommen, aber der Verwaltungsrat hätte das nachher abgestritten, 2022. Dort habe ich das Fragezeichen, wieso hat man es quasi zuerst zugelassen und nachher streitet es mir ab?
Ja, natürlich. Also beim zweiten Fall, wie man es dann abgestritten hat, war, weil sonst noch alle ausgewechselt worden wären, nach dem Interview, das wir da gehört haben. Oder? Er hat geheißen, ich wechsle alle aus. Und vor allem hat er unbedingt Remo Meier weg haben. Der Bernhard Alpsteg, der Stefan Wolf. Wegen
der Frisur, oder?
Ich weiss nicht, ob es die Frisur ist. Er hat tatsächlich sportliche Gründe dort erwähnt, aber er war sehr nicht zufrieden mit dem Remo Meier. Ehrlicherweise kann man sogar zu dem Zeitpunkt sagen, ganz, ganz aus der Luft gegriffen ist Kritik nicht einmal gewesen, jetzt rein sportlich. Ich muss aber auch sagen, seitdem hat Remo Meier einen extrem guten Job gemacht. Das einfach so ein bisschen als Klammerbemerkung. Auf jeden Fall hat der Bernhard Alpsteg wollen alle auswechseln. Und natürlich hat der FC Luzern gemerkt, okay, was machen wir jetzt? Und dann hat es die Aktion gegeben, zusammen mehr als 52%, wo wir unter anderem natürlich auch mit den Fans, aber man muss auch sagen, es sind auch Clubleute dort involviert bei dieser Aktion. Ich glaube offiziell vielleicht nicht, aber ich glaube, der eine oder andere hat auch unterschrieben dort. Das ist schon so. Also dort ist der Club durchaus involviert gewesen, um zu sagen, hey, wir sind zusammen, alle zusammen in Luzern, sind mehr als die 52%, wo der Bernhard Alpsteg hat. Und dann hat man gesagt, hey, das sei nicht rechtens gewesen, wie der Bernhard Alpsteg damals zu diesen plus 25% gekommen ist. Die 27%, die kritisiert niemand. Das ist allen bewusst, dass die quasi legal damals zu ihm gekommen sind. Aber die 25% von Walter Stierli, das sei eigentlich nicht rechtens gewesen. Zum einen hat der Bernhard Alpsteg gar kein Vorkaufsrecht gehabt, wo er sich aber natürlich darauf beruft, dass er das gehabt hätte, als eh schon Aktionär. Dann hat man als FC Luzern auch noch den ehemaligen eigenen Präsidenten, Philipp Studhalter, angezeigt. Und zwar, weil er damals Präsident war 2019, wo eben das Aktienpaket dann offiziell dann zum FC Luzern kam. Wo dann eben nachher, es ist ja eine riesige Vorgeschichte schon damals mit dem Aktionärstreit, wo unter anderem ein Privatdetektiv involviert war. Man hat ja gegenseitig Privatdetektiv aufeinander gehetzt von diesen verschiedenen Aktionären beim FC Luzern. Also das ganze Aktionärstreit, da gibt es eigentlich schon ewig. Aber es hat dann halt immer wieder verschiedene Etappen gegeben. Und inzwischen ist es eigentlich so, dass man eigentlich nur noch, blöd gesagt, zwei Parteien hat. Zum einen hat man den Bernhard Alpsteg und zum anderen hat man den Josef Bieri, der inklusive dem ganzen Club eigentlich ist und irgendwie auch inklusive den Fans.
Ja, ganz, ganz wild. Auf jeden Fall, eben, der Stutthalter hat ja auch wirklich eine dubiose Rolle gespielt, weil er ja dann schon auch gewisse Verbindungen zum Bernhard Albstädt hatte.
Ja, also ganz klar, er war eigentlich sein Stadthalter gewesen. Also es war einfach, weil der Bernhard Albstädt nicht selber Präsident sein konnte, weil er ja so busy ist mit seinem eigentlichen Job in Swisspor als Patro. Und darum hat er dann den Philipp Stutthalter dort eingesetzt, eindeutig.
Ja. Es ist eben, also die Vorgeschichte ist ja wirklich, wirklich sehr umfangreich. Und man muss ja sagen, jetzt seit 2 Jahren sind das einfach Gerichtsverhandlungen, die da laufen, irgendwelche Anwälte, die gegeneinander arbeiten. Und das blockiert den FC Luzern wirtschaftlich zumindest. Also, eben, ich glaube, das hat man jetzt auch im Zuge von Stefan Wolf, jetzt Ex-Presi und CEO, hat ja ein Doppelmandat gehabt. Das hat man ihm ja auch noch so ein bisschen jetzt angehängt, dass er wirtschaftlich nicht angebracht hat, mit dem FC Luzern schwarze Zahlen zu schreiben. Ja, ich nehme an, der Aktionärsstreit, der halt gleichzeitig noch läuft, der macht es wahrscheinlich unmöglich, dass der Luzern in gesunde, oder kann finanziell gesunden.
Ja, also, wenn man jetzt den Bernhard Albstädt fragen würde, sagt er natürlich nein. Der FC Luzern müsste auch so gesund arbeiten. Und ich glaube, er ist ja auch einer der Mitgründer, wieso jetzt der Stefan Wolf dann schlussendlich gesagt hat, okay, er geht jetzt. Es hat ja dann auch Diskussionen gegeben mit dem Verwaltungsrat. Offenbar auch ein bisschen Unstimmigkeiten dort mit dem Stefan Wolf. Ich glaube, grundsätzlich geht es natürlich auch um Geld. Und irgendwo durch musst du sagen, hey, der FC Luzern hat in diesem Sommer den Ardon Jaschari verkauft. Ist ja übrigens, wir haben es ja vorhin auch kurz im Ausschnitt gehört im Blick-Interview, das haben wir gar noch nicht aufgewirbelt, dass eigentlich der Bernhard Albstädt auch mit dem Ardon Jaschari hat wollen Geschäft machen und ihn eigentlich quasi, ich weiß auch nicht, Teil von der Ablösung so machen, ich weiß nicht genau. Aber das war grundsätzlich damals ein bisschen der Start des Ganzen. Und auf jeden Fall hat mit Ardon Jaschari ja einen Verkauf gemacht, der eigentlich als Schweizer Club fast ja, also nicht unmöglich ist. Aber es gibt sehr, sehr, sehr wenige Beispiele, wo aus einem eigenen Nachwuchs für 6 Millionen verkauft worden sind. Wir fallen jetzt spontan der Cheren Shaqiri und der Granit Xhaka bei Basel Eigengewächs, die für noch viel mehr Geld gegangen sind. Bei Ibe fällt mir der Favorit rein. Ich weiss nicht,
FC... Brilembolo oder so.
Ja, Brilembolo. Ja, klar, das ist sogar noch viel mehr gewesen. Das war ja 30 Millionen gewesen. Das war ein Jenseits gewesen. Ja, ich weiss gar nicht, der FC Zürich, vielleicht damals Rodriguez... Ich weiß nicht, wie viel der braucht.
Ja, aber so viel.
Es gibt sicher nicht viel. Und für den FC Luzern ist es eigentlich ein absoluter Rekordverkauf. Ich glaube, der Ruben Vargas hat damals etwa 4 Millionen gebracht oder so. Und du hast so einen Verkauf und trotzdem bist du voll im Scheiß. Also das finde ich eigentlich noch viel krasser. Oder? Ich meine, du kannst nicht damit rechnen, dass du Spieler so kannst verkaufen.
Also der Sprecher, um nochmal auf das Finanzielle zurückzukommen, der Sprecher von Bernhard Albstädt, der Sascha Viktorowitz, habe ich es richtig ausgesprochen? Du weißt wahrscheinlich.
Sascha Viktorowitz.
Also, sehr schön, aber ich bin nicht schlecht. Der FCL steht heute vor einem Schuldenberg von über 20 Millionen Franken. Sein Eigenkapital ist negativ und beträgt minus 6,8 Millionen Franken. Sogar in der Saison 23-24, also dank des Verkaufs von Ardon Jaschari mit Transfers unter dem Strich über 5,5 Millionen Franken verdiente, gab es 1 Million Defizit. Ist natürlich jetzt Behauptung aus dem Lager so, aber klingt für mich prekär.
Das ist extrem prekär. Und wenn man natürlich dann dieses Lager fragt, ist es natürlich auch so, dass eben das Geld fehlt, wo der Bernhard Albstädt normalerweise dann auch decken konnte. Und der ganze Aktionärstreit ist natürlich finanziell auch insofern mühsam, dass es extrem viele Sponsoren gibt, die sagen, hey, FC Luzern. Ich denke nicht. Also, wir haben zum Beispiel auch schon, ich habe auch schon gehört, dass es aus dem Umfeld zum Beispiel vom SC Kriens oder vom HC Kriens Luzern, also vom Handballclub, die sind eigentlich fast glücklich, dass es einen Aktionärstreit beim FCL gibt, weil jetzt alle Sponsoren kommen plötzlich zu ihnen und sagen, hey, der Aktionärstreit, das die ganze Zeit die Lampe. Nein, ich will lieber bei einem Club sein, wo gut geschafft wird. Und das ist zu Kriens beim Handball und beim Fußballclub quasi der Fall. Darum gehen wir lieber dort investieren und dort irgendwie Sponsoren, also gerade so ein kleinerer Sponsor, sage ich jetzt mal. Und natürlich verunmöglicht die Diskussion mit dem 25% Aktienkapital, das, wo ja ursprünglich sogar die Idee war, eben von dem Unternehmer, der dort damals auch öffentlich gesagt hat, hey, ich will das Aktienkapital kaufen von Walter Stihli, was es noch gibt. Und dann ist ja dann erst rausgekommen, dass man das gar nicht kann kaufen. Und ich glaube, das sind natürlich dann auch Gelder, die wieder fehlen, wo natürlich wieder Leute da gestanden wären aus der Innerschweiz und gesagt haben, hey, ich will im Fall auch Teil davon sein von diesem Kuchen. Aber es gibt gar kein Stückchen mehr von diesem Kuchen und darum auch kein Geld für die FCL. Also es ist natürlich sehr, es ist sehr schwierig und durch das, dass Bernhard Albstadt jetzt halt völlig auf Kriegsfuß ist mit der Clubführung, ist es natürlich jetzt in den letzten Jahren auch so gewesen, dass da wirklich gar nichts geflossen ist. Mhm. Aber man muss jetzt schon sagen, es gibt natürlich jetzt auch Anzeichen, wieso passiert jetzt das, was im Moment passiert. Der FC Luzern hat den Medienchef müssen gehen, der Finanzchef musste gehen und der Präsident Stefan Wolf ist zurückgetreten, nachdem man ihm eigentlich klar gemacht hat, dass er nicht mehr CEO sein darf, sprich nicht mehr das Doppelmandat hat. Der Präsident hat er quasi nicht dürfen sein. Er hat ja vor allem natürlich auch als Gesicht nach außen gelten. Ich meine, Stefan Wolf ist ehemaliger Captain beim FC Luzern, ist Identifikationsfigur bei diesem Club und natürlich auch ein Gesicht nach außen, oder?
Für mich stellt sich natürlich einfach die Frage, wer hat eigentlich dem Stefan Wolf gesagt, dass er das Doppelmandat nicht mehr dürfen, oder? Also, es ist auch nicht ganz klar. Er äußert sich auch nicht dazu oder möchte nicht konkreter auf Details eingehen. Es ist ja davon ausgegangen, dass es nicht der Bernhard Albstadt war, sondern eben die Gegenseitige, also der Josef Bieri oder der Verwaltungsrat so, wo es jetzt wahrscheinlich irgendwie Differenzen gibt zwischen dem Wolf und dem Verwaltungsrat. Ich glaube, der Wolf möchte ja, oder er hat ja auch immer auch investiert, so, nicht den groben Sparkurs wollen fahren. Und während halt die anderen jetzt erkennt haben, finanziell brutal prekär. Ein kleines Beispiel habe ich mir da dazu noch rausgenommen. Also, unter anderem hat ja momentan der FC Luzern das 19-jährige Talent Alexander Stankovic ausgeliehen von Inter. Und der spielt eine sehr gute Rolle in dieser Saison. Man könnte den. Man hat eine Kaufoption, die ist eigentlich mit 1,5 Millionen für einen Stammspieler ist das eigentlich eine, die man müsste ziehen.
Vor allem für einen 19-Jährigen, den du wahrscheinlich kannst verkaufen.
Und
oder?
Aktuell sieht es halt aus, als ob man den wieder muss zurückgeben muss, weil man sich da nicht kann leisten kann. Und das ist natürlich für einen Verein wie der FC Luzern, wo sich ja auch die Ausbildung von so jungen Talenten möchte auf die Fahne schreiben, ist das natürlich eine ultra beschissene Situation, wenn man da nicht kann machen kann. Oder? Und ich nehme an, auch das sind dann halt so Gründe, warum man jetzt sagt, hey, ist ja schön und gut, der Stefan Wolf hat viel ja auch so ein bisschen in die Infrastruktur investiert. Er hat gesagt, ja, das tut sich dann über die Jahre wieder ein bisschen refinanzieren und so. Das ist ja alles schön und gut so. Aber momentan ist die Lage halt wirklich finanziell so krass prekär, dass wir sparen müssen, weil sonst können wir eben genau so Geschichten wie mit so Kaufoptionen können wir dann gar nicht machen, oder? Also so wird es dann einfach auch mit dem sportlichen Erfolg von der ersten Mannschaft schwierig, oder? Also
ja, vor allem zumal das Beispiel ja eigentlich auch sogar eins ist, wo eben auch finanziell etwas könnte bringen, oder? Also ich sage jetzt, ja. Der FC Basel macht ja gerade viele so Transfer, wenn sie dann wieder für viel Geld verkaufst, hast du auch finanziell sogar etwas davon. Also wenn du Chancen, wenn du Stankovic holst und für ihn 1,5 Millionen zahlst, Chance, dass du mindestens die 1,5 Millionen wieder bekommst in einer Ablösesumme, die ist eigentlich recht hoch.
Ja.
Aber du kannst es halt wie nicht eingehen, weil du das Risiko nicht kannst tragen, dass er sich vielleicht das Kreuzband reißt, völlig außer Form geraten und halt dann eben gar nichts reinbringt.
Aber eben, ich möchte beim Stefan Wolf eh noch schnell bleiben, oder? Wenn wir dann sagen, noch Stimmen dazu, oder?
Genau, da wollte ich kurz noch reinlassen. Und zwar hat er sich geäussert, das ist jetzt schon ein Moment her, muss man fairerweise sagen, es war gerade, wo er bekannt gegeben hat, dass er zurückgetreten ist, im Interview bei Blue.
Aber es hat mich gebraucht, ja, es ist klar. Es war jetzt auch ein kleiner Grund gewesen, natürlich auch, dass zu dem Entschluss gekommen ist. Aber ich habe immer Freude gehabt und ich meine, im Leben gibt es nicht immer nur Sachen, die super laufen, sondern man muss auch manchmal das Tal durch und das habe ich gemacht. Aber ich glaube, wir haben da gleich einiges können erreichen und auf die Beine stellen.
Also irgendwo ein bisschen Erschöpfung ist ja logisch, wenn man so viele Tasks hat, die man muss abarbeiten. Dann liest man immer in den Medienmitteilungen, ja, die Ausrichtung für die Zukunft, die strategische, hat man andere Ansichten. Was heisst das in Ihrem speziellen Fall konkret?
Ja, ich werde mich öffentlich gar nicht konkret dazu äußern. Das haben wir gesehen, wir behalten das intern. Es gibt ein paar Sachen, wo ich nicht der gleichen Meinung bin. Aber das soll intern bleiben. Und das haben wir auch so vereinbart. Und das ist auch okay so. Ich wette, dass jetzt wieder Ruhe reinkommt. Ich bin nicht dafür, dass ich da gross Theater mache. Und es reicht jetzt schon, dass ich am Ende jetzt so eine Steinsrolle gebracht habe. Aber jetzt ist es wichtig, dass wir wieder Ruhe ins ganze System reinkommen. Und ich werde Vollgas geben bis am Ende Jahr. Und der FCL wird seinen Weg machen, egal ob ich dabei bin oder nicht, das ist klar.
Ja, also da haben wir gehört, der Stefan Wolf, der sich eben nicht mehr genau äußern will, wie die Umstände effektiv waren. Aber grundsätzlich ist auf jeden Fall das, was man feststellen kann, ist, der FC Luzern ist angewiesen auf den Bernhard Albsteg, weil es finanziell so schlecht läuft und macht jetzt, ich sage jetzt einmal, ein paar Schritte, also der Verwaltungsrat macht Schritte in die Richtung von Bernhard Albsteg und darum, ja, haben jetzt auch unter, also eben, der Stefan Wolf ist das sicher auch eine Sache und auch schlussendlich dann einer von den Leidtragenden ist. Und es geht eben am Medienchef so und es geht am Finanzchef so. Und zum Beispiel beim Medienchef, bei Markus Kriebühl, ist zum Beispiel jetzt auch nicht mega ein Geheimnis davon, dass er auch Teil davon war, von dieser zusammen mehr als 52%. Ist einer davon gewesen, der auch, quasi jetzt nicht Albsteg befürwortet war innerhalb des Clubs. Und es, von aussen, das wirkt jetzt ein bisschen so, als würde man da noch so ein bisschen die Leute auswechseln, dass man eben den Schritt darauf zumacht, dass man wieder den Schritt richtig Bernhard Albsteg macht. Und ja, das sieht man zum Beispiel auch in dem, dass man jetzt einen neuen CEO angestellt hat, und zwar der Simon Lager, ehemaliger CEO von der SCL Tigers. Und er ist eben der Mann, der quasi als CEO jetzt der Nachfolger ist. Vom Stefan Wolf, Präsident, wird noch gesucht. Das ist noch zur Diskussion, wer das wird. Aber ich meine, das erste Interview, wo der FCL, der neue FCL-CEO gibt, Simon Lager sagt, ich würde mich auf einen Kaffee mit Herrn Albsteg freuen. Das hat er im Interview mit der Luzerner Zeitung gesagt. Und das geht schon ein bisschen in die Richtung, hat man das Gefühl.
Ja gut, aber der Stefan Wolf hat sich immer sehr gesprächsbereit geäussert mit dem Bernhard Albsteg. Von dem her gesehen, würde ich jetzt da noch nicht zu viel interpretieren. Nein, aber ich gehe schon schwer davon aus, also so liest sich so auf jeden Fall, dass ja, neue Mann, der Herr Lager, dem ist wahrscheinlich von Anfang an klar gemacht worden, dass es irgendwie eine Kompromisslösung jetzt muss geben in dem Aktionärstreit. Eben, also das sehe ich ähnlich. Der FC Luzern kommt wirtschaftlich nicht auf die Beine, solange der Streit im Hintergrund läuft. Und was ich eben noch spannend gefunden habe, ist, es hat ja jetzt zuletzt viele Interviews gegeben, auch mit den Fans, wo sie so befragt worden sind, was sie sagen zum Abgang vom Stefan Wolf. Und ich glaube, die Leute checken schon auch inzwischen, dass eben so die ganz klare Anti-Albsteg-Haltung, die führt jetzt auch irgendwie ins Nichts. So. Also es klingt auch so, als ob viele inzwischen wie so ein bisschen akzeptiert haben, dass es irgendwie eine Kompromisslösung muss geben, weil sonst halt ihr Verein kaputt geht. Und ich weiss nicht, ich glaube, wir haben sogar noch Stimmen da, oder? Du kannst das genau Noch schnell einspielen.
Genau, wir können sonst gerade kurz
hinlassen. Ich bin Radio-DJ.
Ich bin der Radio-DJ. Beim SRF war das, wo die Fans gefragt worden sind, was sie vom Nachfolger erwarten.
Mal zusammenhocken an einem runden Tisch und das Bierli begraben wäre eigentlich meine Lösung, aber ich weiss nicht, um was es alles gegangen ist.
Und er muss können offen mit dem Bernhard Albsteg, was nicht, dass es nicht so einfach ist, mit ihm können verhandeln, dass wir endlich auf eine Lösung kommen, weil so ist es einfach schwierig für unsere Zukunft.
Ich würde sagen, wieder so ein starker Mann mit dem Stefan Wolf. Wenn wir ganz Glück haben, ist ja ein finanzkräftiger Mann hier aus der Innerschweiz, wäre top.
Ja, also das finde ich schon recht spannend, oder? Dass man jetzt inzwischen schon ein bisschen wahrnimmt, so, dass selbst Fans jetzt inzwischen, wo sich schon sehr, sehr, sehr klar positioniert haben, 2022, und zwar überall sind, ist immer die Frage, was ist der Fan und wer sind die Fans bei einem Fußballclub, aber da war es sehr klar gewesen, und zwar ist von A bis Z sind alle der Meinung gewesen, Albsteg, das geht nicht. Wir sind auf der Seite vom Club. Und das ist zum Beispiel auch, also ich weiss zum Beispiel auch, die Gönnervereinigung Club 200 hat sich so geäussert, wo ja übrigens ursprünglich mal gegründet worden ist, von Walter Stierli, so wie es mir ist. Sprich, eigentlich auch, wenn man so jetzt das, die Historien anschaut, würdest du sagen, okay, das sind auch Unternehmer und die verstehen ihn. Nein, selbst die haben sich gegen den Albsteg damals positioniert, eindeutig. Und, es wirkt aber schon ein bisschen so, dass sich das ein bisschen am Wandern ist, wenn man einfach merkt, hey, solange es einfach nur ein Aktionärstreit am anderen gibt, wird es einfach nicht gut um den FC Luzern werden?
Ja, ich bin nicht ganz sicher, ob jetzt der Albstieg auch weiterhin so mega den Plan verfolgt. Ja, er muss 52% langfristig haben und er sagt, was durchgeht und so. Ich glaube, er hat schon auch gecheckt, dass ja, es muss irgendwie Kompromisslösungen geben. Und er kann jetzt da sich nicht einfach so verhalten wie damals bei dem ja, sehr, sehr dubiosen Blick-Interview. Er hat dann kürzlich mal so einen 6-Punkte-Plan für den FC Luzern präsentiert. Ich fasse das mal so kurz zusammen. Es geht vor allem darum, dass man finanziell den Club kann sanieren und nachhaltig auf eine gesunde Wirtschaftsbasis kommt. Und ja, das sind eigentlich komische Punkte, wie der FCL muss professionell kompetent geführt werden. Der Surprise, das muss ja jeder Schweizer Fußballverein. Oder man braucht ein gutes Nachwuchssystem. Es gibt ja keinen Verein, der sich das nicht auf die Fahne schreibt. So.
Und bei keinem Verein stimmt es so fest wie beim FC Luzern.
Ja, natürlich. Da muss man sagen, da ist der FCL, also der Punkt ist auch wie schon erfüllt beim FC Luzern. So. Und ja, da geht es um optimierte Struktur, Organisation, Strategie. Und ein Punkt finde ich aber sehr, sehr spannend. Es geht auch darum, dass man das FCL ein stabil und langfristig ausgerichtetes Zentralschweizer Aktionariat hat. Ich deute dort auch ein bisschen drin rein, dass der Herr Albstieg begriffen hat, dass ja, eben, er allein mit seiner Mehrheitsaktie, dass das kein Zukunftsmodell für den Verein kann sein. Also ich hoffe, er meint das damit.
Ja, also das ist das, was man tatsächlich hoffen kann, oder? Dass es irgendwie ein bisschen breit abgestützt wird. Das ist eigentlich auch das. Man macht sehr oft in Luzern den Vergleich mit dem FC St. Gallen. Zumal der Stefan Wolf vorher im Verwaltungsrat vom FC St. Gallen war. Und dort ist es extrem breit abgestützt. Und das ist eigentlich das, was eigentlich rund um den Club relativ viele Leute wollen. Es macht auch Sinn, wenn man breiter abgestürzt ist, dann funktioniert es in dem Sinn besser. Und ich glaube, es wirkt jetzt schon so, dass der Albstieg das vielleicht auch so ein bisschen annähernd begriffen hat. Wobei er ist halt schon wahrscheinlich schon auch einfach ein Machtmensch, der dann auch gerne die Macht bei sich behaltet. Und es ist auch ein bisschen verständlich, nur ein bisschen, dass man dann, wenn man viel Geld für etwas zahlt, dass man auch etwas zu sagen hat. Und ich glaube aber schon, dass er inzwischen einigermaßen ja, Beratung rundherum hat und sagt, also wahrscheinlich auch selber irgendwann gar keine Lust mehr drauf hat, da tatsächlich so einen Knatsch die ganze Zeit zu haben. Also ich meine, es ist ja selber anstrengend. Er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Also darum finde ich das übrigens mit langfristig noch spannend, weil ich weiß nicht, wie langfristig so grundsätzlich die Aktionäre im Moment sind. Also wie lang dass die dann tatsächlich noch dabei sind. Aber auf jeden Fall ist es sicher so, dass es cool wäre für den FC, wenn es dort irgendwie eine Einigung gäbe. Ich weiss doch nicht, von mir aus können sie sich darauf einigen, dass es eben 40% hat. Dann hat er wenigstens nicht die Mehrheit. Oder irgendwie so, oder 49 von mir aus. Aber Der ist ja immerhin, ich sage jetzt mal die 50+1-Regel, die man von Deutschland her kennt, wo ihr das umsetzt, im Gegensatz zu der Schweiz, hast du das immerhin dann einige, hast du das erfüllt und dann hast du aber auch das FC Luzern oder quasi, wenn alle anderen Aktionäre etwas anderes wollen als er, dann hat er nichts zu sagen, oder? Und ich glaube, das allein wird schon relativ viel erleichtern. Und vielleicht wäre auch für das sogar zu begeistern und dann wird man sich irgendwie irgendwo in der Mitte finden.
Ja, sind wir ehrlich, also alles andere würde ja auch nie akzeptiert werden. Also ich glaube, genau, sonst, die müssen sich dort irgendwie in der Mitte finden. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt der VR da einknickt und sagt, ja, okay, da Herr Albstieg, unter den und den Bedingungen können Sie wieder die 52% haben. Also ich glaube...
Ja, sonst ist es eben einfach so, dass die Gerichte urteilen müssen, oder? Und zwar, es gibt ja verschiedene Gerichtsverfahren, wo... ja, wo am Laufen sind. Es gibt es gibt ein Zivilverfahren, es gibt ein Strafrechtverfahren, es gibt ein Administrationsverfahren und es gibt ein Heimfallverfahren. Es sind unterschiedliche Themen. Zum einen geht es irgendwie ums Stadion, bei einem anderen geht es eben darum, wer jetzt da wie viel Prozent hat. Es geht noch um Erpressung und Nötigung. Es geht um ganz, ganz viele Themen. Grundsätzlich gibt es einfach mehrere Verfahren, wo
und
momentan...
spannend auch dann noch die unterschiedlichen AGs, die es noch gibt. Oder? Es gibt auch die Holding, FCL Holding AG und deren sind wieder weitere AGs unterteilt. So. Also, dass wir dort den Durchblick haben, also, wir ersparen euch das jetzt auch an dieser Stelle.
Mal, aber ganz, ganz, ganz etwas Kleines dazu kann man noch sagen. Es gibt grundsätzlich eine FCL Holding AG, Die ist so oben. Dann gibt es ein FC Luzern Innerschieds AG, dann gibt es ein Swisspor Events AG und dann gibt es ein Stadion Luzern AG. Und jetzt hat diese Woche der FC Luzern bekannt gegeben, dass der FC Luzern
das
Innerschieds...
Das
Wahrscheinlich. Nein, sie hat bekannt gegeben, dass die Swisspor Arena Events AG wird in die FC Luzern Innerschieds AG integriert. Das heisst, es gibt eine AG weniger.
Yes, come on. Ein Auge weniger, ein Schritt in die richtige Richtung. Ich weiss nicht, ob ein anderer Schweizer Verein so oder ähnlich kompliziert strukturiert ist wie der FC Luzern. Aber hey, sonst hätten wir da heute nichts zu bereden, wenn es nicht so kompliziert wäre.
Ja, also vor allem erst das Geile ist ja auch, wenn man so ein bisschen ins Historische schaut. Ich bin Jahrgang 92.
Ja.
Ich mag mich nicht erinnern, dass es beim FC Luzern irgendwann eine Phase gab, wo es nicht zu Diskussionen gab.
Also immer. Ich glaube, wir haben ja wirklich auch schon das öfters schon mal angesprochen. Der FC Luzern ist die ganz grosse Drama-Queen von dieser Liga, oder?
Ja, passt zu mir.
Nein, es ist, ja, kann ich bestätigen.
Es ist ja so, aber ich glaube, ja... Also ich meine, es gibt ja dann andere Clubs, wo es vielleicht auch so wäre, aber da gibt es dann irgendwie im FC Zürich.
Ja, der FC Basel hat den FC Luzern mal kurzfristig abgelöst. Aber so insgesamt ist schon der Stefan Wolf hat es letztens in einem Intro ein bisschen anders formuliert. Er hat einfach gesagt, der FC Luzern sei speziell.
Ja, es ist speziell.
Speziell grosse Drama Queen.
Ja, und ich habe es spannend gefunden, in dem Intro, wo wir jetzt hier vorhin kurz reingelassen haben bei Blue, dort am Tisch ist auch der Dani Gigax gestanden, der gesagt hat, wer hat das damals als Spieler schon extrem aufreibend wahrgenommen in und um Luzern. Es ist eine Stadt, die den Club liebt, aber halt eben auch irgendwie, also ich weiß nicht, wie es genau formuliert, aber wir haben wie so angemerkt, es ist auch wirklich anstrengend, Spieler vom FC Luzern zu sein.
Ja, und ich glaube, ich habe im Zuge vom Derby mal so eine größere Recherche gemacht bei dem ARL-Luzern-Vergleich und bin dann halt auch so ein bisschen in der Geschichte von Luzern gelandet. Und das ist ja auch lustig, eben wie Abstieg, Aufstieg, Meistertitel, wie nicht das auch immer zusammenliegt.
Also 92, als ich gesagt habe, ist Göpsig und Abstieg im gleichen Jahr gewesen. Der FC Zürich hat das auch schon geschafft.
Ja, wild.
Aber beim FC Luzern relativ neu zusammen. Ja.
Eben, oder jetzt beim jüngsten Beispiel. Also das Albsteg-Interview und der Göpp-Titel liegen ja irgendwie ein halbes Jahr auseinander.
Ja, ein Jahr.
Okay.
Aber ja.
Ja, aber
und der Cup-Titel ist ja unter anderem von Remo Meier.
Ja,
also, der hat ja das Team dort zusammengestellt, wo endlich wieder mal einen Titel geholt für den FC
Luzern. Du weißt ja, wie das Luzern ist. Also, der Cup-Titel, das hat ja die Welt für Luzern bedeutet, oder?
Also, ja, also natürlich ist der erste Titel seit 29 Jahren. Es ist der,
und ein Jahr später ist der Mehrheitsaktionär vor der Blickkamera und schimpft, dass alle Scheiße arbeiten. Also, was ist das?
Ja, und es ist ja nicht so, dass wir in der Zwischenzeit abgestiegen wären oder so. Also, ja. Weißt, es ist halt schon irgendwie einfach sehr viele Emotionen dort drin. Es ist wirklich einfach eine Drama-Queen. Und ich glaube, das sind jetzt also ein bisschen Halbwissen. Das könnte wahrscheinlich jemand, wo dort vor Ort war, das noch ein bisschen genauer zeigen. Aber ich finde es veranschaulich, der FC Luzern in einem Bild. Und zwar an der Meisterfeier 1989, beim einzigen Meistertitel, den der FC Luzern je geholt hat. Dort zählen der FCL-Meistertrainer, der Friedl Rausch, und der Starspieler Jürgen Mohr riesig festgestritten haben und sich völlig verstritten haben. An der Meisterfeier vom einzigen Titel beim Club, der Starspieler und der Trainer. Und, ich habe es jetzt gerade nicht verifiziert, aber ich habe die Geschichte gehört und irgendwie, ich kann es mir so gut vorstellen, dass es einfach so gewesen ist. Weil das ist einfach der FC Luzern, wie er funktioniert.
Ja, es ist wirklich wild. Und gleichzeitig eben, jetzt hast du auch wieder, oder? Jetzt die ganze Diskussion, die wir hier führen. Und wir schauen auf die Tabelle und sieht halt gleich, oder? Also zwei Punkte hinter der Spitze.
Und mit einer Mannschaft, wo alle irgendwie aus der Innerschweiz kommen. Also weißt du?
Crazy, ja. Also weißt du, irgendwie läuft alles richtig, aber auch vieles schief. Also es ist so. Also eben nicht alles, also sportlich läuft alles richtig, aber nebendran vieles schief. So wollte ich es sagen.
Das ist aber auch das Beeindruckende, wo es irgendwie dann den Club und auch den Mario Frick als Trainer und die ganze Mannschaft irgendwie hinbringen. Es ist eigentlich egal, was rundherum läuft und so. Und Hauptsache, ja, also sie liefern eigentlich, oder? Und ich meine, jetzt gerade vor der Saison hat man sportlich gesehen extrem grosse Fragezeichen gehabt rund um den FCL. Max Meyer, Ardon Yashari, Martin Friedeck, Denis Simani, ich weiss nicht, wer schon alles gegangen. Auf jeden Fall mehrere Leistungsträger über Jahre und Leaderfiguren. Und man hat eigentlich das Kader angeschaut und denkt, ja, puh, kann Stankovic tatsächlich da Yashari ersetzen? Funktioniert denn das tatsächlich, dass jetzt irgendwie eben der Knezević, wenn er zurückkommt, funktioniert er dann gerade wieder als Abwehrchef und so weiter und so fort? Und es funktioniert einfach wirklich gut. Also, das muss man wirklich loben. Und, ja, und eben halt, es kommen einfach immer wieder irgendwelche Jungen aus dem Nachwuchs rauf, die einfach raufkommen und gut spielen. Wie jetzt irgendwie der Bungweng Freimann, der jetzt seit, ich glaube, 2 Spiele gemacht hat, aber wirklich überzeugt hat. Und einfach solche, wo du einfach so denkst, wow, wo kommt jetzt der wieder? Und ja, das ist schon, also es wird gut geschafft dort. Und ich glaube, das rundum, das ist aber schon krass. Und es hat dann gleich halt auch einen Einfluss, oder? Ich meine, irgendwo durch, eben jetzt muss der FCL sparen, man fährt auf der Geschäftsstelle sparen, indem, dass man eben am Medienchef, der vorher in der Geschäftsleitung war, gesagt hat, hey, du bist nicht mehr in der Geschäftsleitung, irgendwann ist er ganz weg, eine Woche nachdem das kommuniziert worden ist er ganz weg gewesen. Obwohl es am Anfang noch geheißen, er bleibe, es ist auch eine spezielle Kommunikation dort. Aber das zeigt dann schon auch, wenn man dann schon anfängt, auf der Geschäftsstelle sparen, bei den Löhnen von, ich sage jetzt, einfachen Mitarbeitern, dann weisst du, dass wahrscheinlich schon ein bisschen Feuer im Dach ist.
Spannend auf jeden Fall, was uns der FC Luzern aktuell bietet und was er uns im Neujahr bietet. Ich wollte noch sagen, bei all diesen sportlichen Lobeshymnen, also aus Aarauer Sicht, Turna Trudani, gell? Ich wollte nur schnell so seit dem 15. Spieltag gegen IB hat er in jedem Spiel mindestens ein Assist oder ein Goal beigesteuert. Funktioniert prima. Ich mag mich noch erinnern, im letzten Sommer habe ich ein grosses Fragezeichen gesetzt, warum IB ihn auslehnt und ihm nie eine richtige Chance gibt. Da haben viele geschrieben, ja, es langt einfach nicht und so für IB und zu wenig Durchsetzungsvermögen und bla bla bla. Der Junge ist ein richtig guter Baller. Und ich glaube, das hat er jetzt schon in der Hinrunde bei Luzern gezeigt. Ich glaube, in der Rückrunde wird er noch den grösseren Part spielen. Bin ich mal noch gespannt, wie die Fans in 1-2 Jahren über den Spieler Turna Trudani werden.
Ja, definitiv. Also ich war jetzt eben am Winterthur-Spiel, Winterthur Luzern zum Abschluss. Und er war einfach der beste Mann auf dem Platz gewesen. Und
er ist halt ein Leader, oder?
Also. Und er ist auch der, der dann schlussendlich das letzte Goal auch die Coolness hat, setzt jetzt zum Dribbling an. Es ist ein riesen hektische Dings. Auch schon sein Goal, das er schießt, das zweite hat er dann nicht als sein Goal zählt, sondern dem Gürbic gegeben worden. Aber das erste, das er schießt, extrem überlegt. Also er macht es extrem gut bei Luzern. Und das ist sicher, sicher etwas Gutes. Und, ja, IB wird sich vielleicht schon auch ein bisschen ärgern, das ist natürlich schon möglich.
Hey, das ist wieder mal richtig in die Tiefe gegangen heute. Eine saubere Aufarbeitung von unserer Seite, finde ich zumindest.
Es ist immer schön, wenn man sich selber lobt, natürlich.
Normalerweise kommen wir ja wie zu einem Fazit, oder? Jetzt in dem Fall, ja.
Gut, wir haben das Fazit gehabt.
Das Fazit
soll
sich einfach
annähern, soll irgendeine Einigung geben.
Ja, er darf einfach nicht 52% haben. Fertig.
Ja. Ja, ich glaube, das ist sicher wichtig. Und ich glaube, dass der FC Luzern da irgendwie, im Endeffekt soll es doch einfach so sein, wie es halt soll sein. Und das ist halt auch, dass der ganze Club oder alle involviert das Beste für den Club wollen. Das ist das, was man am Altersteig eine Weile lang abgesprochen hat und durch sein Verhalten irgendwo durch einen, ja, vielleicht auch zu Recht ein bisschen abgesprochen hat. Und es wäre doch einfach schön, wenn es irgendwie einen bekommen wird, dass das irgendwie in eine positive Zukunft gehen kann. Weil ich glaube, grundsätzlich ist viel Potenzial drin. Und es wäre irgendwie, natürlich wäre es langweilig für die gerne da über so Sachen schreiben oder einen Podcast aufnehmen zu diesem Thema. Aber ich glaube, es wäre auch cool, wenn es einfach mal irgendwie gut funktionieren.
Was hast du mir vorher gesagt? Die Luzerner Zeitung hat ein eigenes Dossier dazu erstellt, wo wir alle Alpsteg-Aktionäre-Krieg-Artikel dazu kann finden. Also es ist...
Und da sind ganz, ganz viele Texte drin. Also das, muss man schon
das
sagen.
Drama, das kannst du ja dann irgendwann auch mal mit einem Buch noch festhalten, oder? Also.
Ja, aber für das mit dem Festhalten, voll bei dir. Aber bis du das Buch schreiben kannst, muss halt etwas abgeschlossen sein.
Never ending,
das ist never ending Story bis jetzt. Darum, ja, also ich glaube, dass irgendwann muss das Buch erscheinen. Wir haben es jetzt hier mal zu einem Zwischenfazit gebracht, hier in diesem Podcast. Ich bin jetzt ehrlich gesagt gespannt, wie die Leute das finden. Weil wir sind jetzt schon auch ein bisschen, ja, ich sage, wir sind jetzt mal ein bisschen weg von der klassischen Aktualität. Natürlich ist alles aufgehängt an der Aktualität, dass der Stefan Wolf jetzt weg ist beim FC Luzern. Aber es ist ja schon so, dass es jetzt wirklich, wir haben jetzt so ein bisschen aufgeholt, versucht einzuordnen. Ich hoffe dann mega fest, dass wir jetzt da nicht irgendwie einen faktischen Fehler drinnen gehabt haben. Muss ehrlich sagen, es ist nicht das einfachste Thema, was es gibt im Schweizer Fußball. Aber wenn ihr irgendwie ein Feedback habt oder so, dann dürft ihr euch melden. Wo genau? Das kannst du immer sagen. Zweikampf Underline Magazin, oder?
Oh, wow, ja, da hat einer gelernt. Ja, Zweikampf Underline Magazin ist the way to go.
Noch 5 Jahre schaffe ich
es. In unsere DMs rein.
Wir kommen nächste Woche noch einmal.
Mit einer kleinen Überraschung und...
Mit einer Spezialfolge. Muss aber sagen, sie kommt...
Ist es in 200?
Vielleicht ist es die 200. Aber es ist eine Spezialfolge, auf jeden Fall. Tendenziell.
Ich möchte überraschen.
Tendenziell ist es auch ein mehr als nur eine Stunde auf die Ohren. Und man muss aber sagen, das kommt wahrscheinlich eher so ums Wochenende herum. Wahrscheinlich so 27, 28. dort herum wird das Ganze dann erscheinen. Ja, darum schönes Geschenk auspacken.
Ja, so wird es sein.
Dann schön feiern. Was gibt es bei dir? Was ist bei dir das Weihnachtsessen? Vielleicht noch zum Abschluss noch etwas für den Magen.
Bei uns ist klassisch Fondue Chinoise immer. Zweimal hintereinander.
Bei uns auch. Bei uns gibt es am 24. sicher Fondue Chinoise, am 26. auch. Ich glaube, am 25. gibt es auch etwas anderes in einem Restaurant. Aber ich muss sagen, das Fondue Chinoise am 24. ist einfach sensationell, weil mein Vater ist der Sösli-Weltmeister. Also in dem Sinne Soße. Grossartig.
Es gibt auch immer tendenziell in der Verwandtschaft jemanden, der so völlig übertreibt mit Soßen, weil es wunderschön ist. Ich glaube, das ist so, das muss so sein. Das ist Schweizer Gesetz.
Das ist Schweizer Gesetz, also, ja. Genau.
Schweizer Gesetz ist auch, dass ihr nächste Woche wieder einschalten müsst. Das war es von unserer Seite. Macht's gut. Ciao miteinander.
Tschüss zusammen.